Wir nehmen immer wieder wahr, dass die Leute wirklich es ihnen unangenehm ist, so viel Plastikmüll zu machen. Es ihnen unangenehm ist, wenn sie erfahren, dass in ihrem Handy viel Kinderarbeit steckt, viel Umweltverschmutzung in Ländern, wo wir eben gar keine Beziehungen zu haben, was man nicht weiß, was aber in der Wissenschaft alles bekannt ist, ne? Und auch in sozial orientierten NGOs, mit denen wir ja auch viel zusammenarbeiten, ein großes Thema ist. Und sobald man für solche Dinge sensibilisiert, werden die Leute auch sagen, wir wollen das eigentlich nicht mehr so, es ist uns unangenehm, so wollen wir nicht leben, ne? Also, und deshalb ist für mich die Suffizienz einerseits diese Bedürfnisbefriedigung, andererseits aber auch ein Konzept der Wertschätzung.
Mit sich und der Welt gut umgehen, ein gutes Leben führen. Das wünschen sich wahrscheinlich die meisten von uns. Wie wir das aber angesichts von Klimawandel, Artensterben und Umweltverschmutzung hinbekommen, das ist die große Frage. Eine mögliche Antwort lautet Suffizienz. Das ist ein Ansatz, bei dem man das Alltagsverhalten auf viele kleine Arten und Weisen ändert und in der Konsequenz dann gut lebt und zugleich die Umwelt schont. Wie das gehen kann, darüber sprechen wir heute im IFOI-Update mit Lars Brischke vom IFOI-Institut. Produziert wird der Podcast von Ahnen und Enkel, der Agentur für Themen aus Umwelt und Wissenschaft. Mein Name ist Nora Lessing. Schön, dass ihr dabei seid. IFOI-Update, der Podcast aus der Umweltforschung. Wir jetten um die Welt, werfen massenweise Lebensmittel weg, wohnen allein in riesigen Häusern. Für den Planeten ist der westliche Lebensstil eine Zumutung, denn diese Lebensweise verbraucht Unmengen an Ressourcen, stößt tonnenweise CO2 aus. Und eingebaut ist dabei dann auch noch eine Steigerungslogik, so frei nach dem Motto, jedes Jahr darf's ein bisschen mehr sein. Lars Brischke vom IFOI-Institut Berlin beobachtet das mit großer Sorge, denn schneller, höher, weiter, das geht auf einem endlichen Planeten auf Dauer einfach nicht gut.
Und das sieht man ja bei der Wohnfläche, die Effizienz ist krass verbessert, die Wohnfläche gestiegen, der Raumwärmebedarf bleibt gleich. Und das kann man durchdeklinieren im Energiebereich. Verkehr, die Autos sind effizienter geworden, aber eben viel größer und schwerer. Es wird viel mehr damit gefahren, weil sie komfortabler sind und so weiter, ne? Also dieser Rebound oder dieses ständig wachsende Komfortbedürfnis auch und die Konsumansprüche fressen eben diese Effizienzgewinne komplett auf. Und da habe ich gesagt, es muss doch noch irgendwie andere Wege geben. Und so habe ich mich immer mehr damit beschäftigt und bin dann so zur Suffizienz gekommen. Die Suffizienz ist eigentlich eine ganz andere Blickwinkel, eine ganz andere Sichtweise auf die Welt. Sind Konsumpraktiken und Lebensweisen sinngemäß und Alltagspraktiken, die helfen, innerhalb der planetaren Grenzen zu bleiben. Das ist so eine ganz griffige Definition mit dem Nebensatz, wobei sich Nutzenaspekte ändern. Qualität statt Quantität, Gemeinschaft statt viel Privatraum, solche Qualitäten, das sind dann die Nutzenaspekte. Sonst ist es eben der technische Weg, Effizienz und Konsistenz, aber Suffizienz zeichnet sich eben durch veränderte Verhaltensweisen aus.
Menschliches Verhalten so verändern, dass es am Ende allen besser geht. In der Praxis bedeutet das oft Millimeterarbeit. Vieles muss neu justiert werden. Besonders schwierig sein muss das aber nicht unbedingt. Im Projekt Suprastadt haben Lars Brischke vom IFOI und WissenschaftlerInnen von verschiedenen anderen Forschungseinrichtungen Menschen motiviert und unterstützt, Suffizienz auszuprobieren. 5 Jahre lang begleiteten sie Suffizienzprojekte in kleinen städtischen Gemeinschaften in Heidelberg, Dortmund und Kelsterbach. Die Forschenden nahmen beobachtend teil, brachten ihr Wissen ein. Die Ziele? Mehr soziale Teilhabe, eine höhere Lebensqualität, ökologische Entlastung. Und das alles am besten auf Dauer.
Bei den ökologischen Entlastungen geht es sowohl um Umweltauswirkungen wie Emissionen und so weiter, Treibhausgasemissionen natürlich, aber auch andere Emissionen, Lärm, Feinstaub und so weiter, aber auch Beeinflussung der Biodiversität beziehungsweise wieder ins Stadtquartier holen von Biodiversität, also auch positive ökologische Effekte mitzuentwickeln und auch Ressourcenschonung als Ganzes, also dass man im Grunde versucht, durch anderen Umgang mit Ressourcen auch Rohstoffe zu sparen, mit den Dingen, die man schon vor Ort hat, immer wieder neu umzugehen und die wieder einzusetzen. Also nicht nur die Kreislaufwirtschaft, sondern tatsächlich auch die Wiederverwendung von Konsumgütern.
Suffizient leben. Dieses Ziel gingen Teilnehmende im Projekt Suprastadt ganz konkret an. das Auto stehen lassen oder es ganz abschaffen und Fahrrad fahren. Kaputte Elektrogeräte nicht entsorgen, sondern reparieren, weniger Essen wegwerfen und sich gleichzeitig gesünder ernähren. Die Forschenden waren bei unzähligen Aktionen und Workshops dabei. Sie unterstützten und befragten die Teilnehmenden, teilten Wissen zu ökologisch und sozial sinnvollen Verhaltensweisen, versuchten herauszufinden, wie sich suffizientes Leben verstetigen lässt. Das Wichtigste bei all dem: Menschen zusammenbringen und bei Verhaltensänderungen gemeinsame Sache machen. Das macht nämlich nicht nur glücklich, es kann auch der Schlüssel für die ökologische Wende sein.
People go where people are. Also dort, wo schon viele Menschen sind, wollen noch mehr Menschen hin. So, Leute lieben Geselligkeit und solche Orte zu schaffen. Und daraus abgeleitet ist dann für die Stadtentwicklung hohe Nutzungsdichte, hohe Nutzungsmischung, hohe soziale Interaktionsmöglichkeiten und auch eine große Vielfalt kommerzieller und nicht kommerzieller Betätigungsmöglichkeiten. Das macht lebenswerte Städte aus und das glaube ich, dass das auch Prinzipien sind, die in den nächsten Jahrzehnten tragen, die zur nachhaltigen Stadtentwicklung beitragen und die auch zur Lebensqualität auch bei geringem Ressourceneinsatz beitragen können oder das leisten können. Also ich glaube, dass das kein Problem ist, jetzt kein technisches, kein Problem, was physikalisch nicht lösbar wäre, was stadtplanerisch nicht lösbar wäre, sondern eher die Probleme darin liegen, dass sehr viele Interessen aufeinanderprallen in der Gestaltung von Städten und unterschiedliche Kräfteverhältnisse eben diese menschenorientierte Stadtentwicklung teilweise auch blockieren oder sich nicht ausreichend entfalten lassen.
5 Jahre lang waren die Forschenden immer wieder in den 3 Reallaboren unterwegs. Nun ist die Projektauswertung erschienen und sie zeigt, in allen 3 Reallaboren sind ressourcenleichtere Alltagspraktiken, Verhaltensweisen und Konsummuster durchaus möglich. ProjektteilnehmerInnen in Dortmund zum Beispiel richteten eine kostenlose Werkstatt für Kleidung und Elektrogeräte ein. Außerdem installierten sie einen sogenannten Verteiler. Das ist ein öffentlicher Kühlschrank, den jede und jeder nutzen kann, um Lebensmittel zu teilen und so Abfälle zu vermeiden. Im Reallabor Kelsterbach-Mainhöhe haben Anwohnende im Quartier begonnen zu gärtnern. Und in Heidelberg entstand gleich ein ganzes suffizientes Wohnheim mit Gemeinschaftsgarten, offener Fahrrad- und Holzwerkstatt und selbstgefertigten Möbeln. Das Besondere? Hier gibt es sehr viele Gemeinschaftsflächen. So steht jeder Person überdurchschnittlich viel Raum zur Verfügung. Und dennoch ist das Wohnen flächensparend und bezahlbar.
Das war das Schöne am Collegium Academicum. Die sind auf uns zugekommen und haben eben gesagt, sie wollen dieses Wohnheim bauen und da auch alle 3 Nachhaltigkeitsstrategien, erneuerbare Energien, Kreislaufführung, Effizienz verankern und eben auch die Suffizienz. Also das war andere Herangehensweise an den Lebensalltag und einen Bildungsort zudem schaffen. Also andere Alltagspraktiken, Lebensumstände, Konsumgewohnheiten da ausprobieren und das auch anderen vermitteln. Und das war natürlich ideal für so ein Projekt.
In Dortmund und Kelsterbach waren es die Kommunen, die Lokalpolitik sowie ein Wohnungsunternehmen, die BürgerInnen zu suffizienterem Verhalten befähigten. Und genau dieses Verhalten wollen diese Akteure auch zukünftig unterstützen. In Heidelberg kam die Initiative zum Projekt von Studierenden. Die Ergebnisse von Lars Brischke und seinen KollegInnen zeigen nun, insbesondere das Heidelberger Projekt war erfolgreich. So verbringen die BewohnerInnen des Collegium Academicums heute überdurchschnittlich viel Zeit mit anderen, teilen Alltagsgegenstände, verbrauchen weniger Ressourcen. Und sie sind dabei überdurchschnittlich zufrieden mit ihrer Lebensweise. Ein wichtiger Schlüssel zum Suffizienzerfolg: private Flächen klein halten, viel Gemeinschaftsraum schaffen. Margarete Over, eine der InitiatorInnen, erklärt das Raumkonzept des Collegium Academicums in Heidelberg so.
Also es geht schon darum, eben ein Maß zu finden, ein flexibles Zusammenspiel auch zwischen individueller und gemeinschaftlich genutzter Fläche. Also es geht nicht um, aus meiner Sicht, nicht um Minimalismus in der privaten Wohnfläche im Verhältnis zur Gemeinschaftsfläche, sondern darin, dass man auch Rückzugsräume natürlich schafft für den Einzelnen, aber gleichzeitig schaut, welche Funktionen kann man auch gut teilen, wo kann man dann eine gute Verschiebung erzeugen, auch zwischen privat genutzter und gemeinschaftlich genutzter Fläche.
Wenn das jetzt interessant klang, dann könnt ihr in Folge 5 des IFOI-Updates im Detail nachhören, mit welchen Gedanken das Projektteam damals an den Start gegangen ist. 2013 war das. In den Folgejahren jedenfalls und spätestens dann, als die ersten BewohnerInnen eingezogen sind, hat sich herausgeschält, das Suffizienzprojekt ist voll und ganz aufgegangen. Woran das liegt? Wahrscheinlich an der sehr hohen intrinsischen Motivation der MacherInnen.
In den anderen beiden Reallaboren, die waren weniger erfolgreich, sage ich mal. Und meine These ist, dass das daran liegt, das ist vielleicht auch eine zentrale Erkenntnis sogar aus dem Projekt für mich persönlich, dass bei dem Kollegium Akademikum die Leute wirklich dieses Ziel hatten. Sie wollen ihre Alltagspraktiken anders gestalten. Ihnen gefällt das nicht, so Ressourcenverschwender zu sein. Ihnen ist das unangenehm. Sie wollen einfach ressourcenleicht leben. Und sie wollen im Einklang mit ökologischen, mit den planetaren Grenzen leben und sich einen Ort schaffen, wo sie trotzdem sehr gern sind und wo sie gestalten können, wo sie sich einbringen können, wo sich soziale Energien entfalten können.
Wenn ihr jetzt auf den Geschmack gekommen seid, Lust habt zu schauen, wie ihr selbst mehr Suffizienz in euer Leben bringen könnt, dann haben Lars und seine KollegInnen genau das passende Online-Tool für euch. Suffizienzcheck heißt das. Zu finden unter www.suffizienzcheck.de. Der Test ist kostenlos und komplett anonym. Überprüfen könnt ihr damit zum Beispiel, ob eure aktuelle Wohnsituation mit den Klimazielen vereinbar ist.
Der Suffizienzcheck hat drei Ebenen. Wohnen, die Wohnfläche, dann das Reisen und die Ernährung. Also sind die drei wesentlichen Konsumfelder auch abgedeckt. Und beim Wohnencheck wird eben diese persönliche Wohnfläche pro Kopf eingeordnet. Ist die überdurchschnittlich, unterdurchschnittlich? Was wäre sozusagen auch innerhalb planetarer Grenzen notwendig? Und was sind eigentlich Möglichkeiten, das zu verringern und trotzdem nicht seine Lebensqualität krass einzuschränken? Und dann wären eben so ein paar Beispiele, eine Liste im Grunde an Tipps gegeben, in Abhängigkeit dieser Eingabe, die man gemacht hat. Man checkt seine Situation und kriegt Inspiration.
Inspiration kriegen und dann am besten gleich selbst loslegen. Dazu haben Lars und seine KollegInnen noch eine zweite Hilfestellung für euch entwickelt, nämlich die Suprastadt Toolbox. Da findet ihr Anleitungen, wie ihr in eurer Nachbarschaft unkompliziert und kostengünstig suffiziente Strukturen aufbauen könnt. Also zum Beispiel einen Gemeinschaftsgarten oder ein Reparaturcafé. Die Anleitungen findet ihr auf ifol.de, wenn ihr das Stichwort Suprastadt in die Suchleiste eingebt. Ifol Update, der Podcast aus der Umweltforschung. Realisiert von Ahnen und Enkel, der Agentur für Themen aus Umwelt und Wissenschaft. Hat euch dieser Podcast gefallen? Dann teilt ihn doch, meldet euch für den Newsletter an und folgt uns auf unseren Social-Media-Kanälen, zum Beispiel auf LinkedIn oder Blue Sky.